SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Carsten Otter am Mikrofon, mit neuer Literatur aus den USA und mit Musik von Summer Walker.
Searching this body of mine. You wanna be a good friend of me. Why don't you pour up that Hennessy? Light up a few blunts and we can get high. Yeah. Don't need to rush, but take your time. I know it's been too long. I've been on the road too much. Had to get back to ya. Back to you. Can't even play.
Musik der neuen Rhythm and Blues-Königin Summer Walker ist das, und zwar von ihrem Debüt Over It, das gerade mal erschienen und schon jetzt das erfolgreichste Album einer weiblichen R&B-Stimme seit vielen Jahren ist. Aufgewachsen ist Walker in Atlanta, der Südstaatenmetropole, über die Schriftsteller Tom Wolfe in seinen Romanen immer wieder geschrieben hat. Atlanta ist die Stadt von Coca-Cola und CNN, aber eben auch von Martin Luther King. Atlanta ist das pulsierende Herz im schwarzen Georgia, was in der lässigen und provozierend lasziven Musik von Summer Walker gut nachzuhören ist. Sie liefert dann auch den passenden Soundtrack zur heutigen Ausgabe von SWR 2 Lesenswert Magazin, in dem wir neue Literatur aus den Vereinigten Staaten vorstellen und mit William Melvin Kelly einen afroamerikanischen Schriftsteller wiederentdecken, der 2017 gestorben ist, der stilprägend für die Literatur seiner Zeit war, der hierzulande aber noch weitgehend unbekannt ist. Außerdem spreche ich mit der Übersetzerin Stephanie Jacobs über die beklemmenden Erzählungen von Lauren Groff, einer der erfolgreichsten unter den jüngeren Autorinnen der USA, die in ihren Geschichten über den ganz normalen Wahnsinn in den Vereinigten Staaten schreibt, über ein Land der unheimlichen Möglichkeiten. Entdeckungen und Neuauflagen von Klassikern afroamerikanischer Literatur haben derzeit Konjunktur. Auf James Baldwin folgten unter anderem Richard Wright und Ralph Ellison. William Melvin Kelly ist nun der nächste in dieser Reihe, obwohl es mit seinem Klassikerstatus so eine Sache ist. Denn Kelly, der 1937 in New York geboren wurde, hatte es schwer, sich mit seinen 5 Romanen im literarischen Gedächtnis zu etablieren, was zum Teil mit seinen kühnen und sperrigen Sprachexperimenten zu tun hat. Es lag aber auch daran, dass Kelly seit den 70er Jahren kein größeres Werk mehr veröffentlichte. Stattdessen fotografierte und filmte er, unterrichtete Literatur und kreatives Schreiben. Daher war er keineswegs völlig vergessen, als er 2017 starb. Aber einen wichtigen Anstoß zur Wiederentdeckung seiner Bücher gab dann ein Aufsatz im New Yorker von 2018 mit dem schmissigen Titel »Der vergessene Gigant der amerikanischen Literatur«. Dieser Aufsatz steht nun als Vorwort in der ersten deutschen Übersetzung des Debütromans von William Melvin Kelly, der 1962 erschien und für den der damals erst 24-jährige Autor viel Lob erhielt. Das Buch trägt den Titel »Ein anderer Takt« und wurde übersetzt von Dirk van Gunsteren. Eberhard Falke stellt den Roman vor.
Die amerikanische Bürgerrechtsbewegung brachte die Menschen mit Märschen, Protesten und Demonstrationszügen buchstäblich auf die Beine. Ein Höhepunkt dieser Mobilisierung war 1963 der Marsch auf Washington, wo Martin Luther King dann seine legendäre »I have a dream«-Rede hielt. Es gab aber noch eine andere Massenwanderung in jenen Jahren und die ereignete sich in einem Bundesstaat des tiefsten Südens. Dort brach eines Tages plötzlich die gesamte schwarze Bevölkerung auf und verließ die Landstriche, in denen ihre Vorfahren einst als Sklaven geschuftet hatten.
In allen großen und kleinen Städten bis hin zum letzten Kaff benutzten die Neger alle verfügbaren Transportmittel, einschließlich ihrer eigenen Beine, um sich über die Staatsgrenze nach Mississippi, Alabama oder Tennessee zu begeben.
Alle Afroamerikaner, die damals noch allgemein Neger genannt wurden, verließen den Bundesstaat. Es war ein ebenso stiller wie unaufhaltsamer Exodus, über dessen Motive die weiße Bevölkerung nur rätseln konnte. Und auch diese Aktion lässt sich zweifellos der Bürgerrechtsbewegung zurechnen, obwohl sie nicht in der Wirklichkeit, sondern in der Literatur stattfand, nämlich in William Melvin Kellys erstem Roman »Ein anderer Takt«, der 1962 erschien. Die Romanhandlung allerdings spielt einige Jahre früher, 1957. Aber auch zu dieser Zeit hatte der Kampf gegen die Rassentrennung schon mächtig Fahrt aufgenommen. Trotz dieser Querverbindungen zum aktuellen Geschehen war es dem literarischen Debütanten Kelly auf faszinierende Weise gelungen, einen symbolischen Raum zu schaffen, in dem die Erzählung eine völlig eigene, spannungsreiche Bedeutung und Bildhaftigkeit entwickeln konnte. Denn Kelly unternahm nichts Geringeres, als die Geschichte von Versklavung und Diskriminierung in den Figuren einer Kleinstadtgesellschaft der 50er Jahre zusammenzufassen. Zu den Protagonisten des Figurenensembles gehört Tucker Caliban. Und der gebärdet sich überaus sonderbar, was der weiße Kutscher Stuart als erster entdeckt. Atemlos erstattet er darüber seinen Mitbürgern Bericht.
Als ich hergefahren bin, habe ich gesehen, wie er, ich schwör's bei Gott, Salz auf sein Feld gestreut hat. Als ich gerufen habe, hat er nicht geantwortet und die Schultertasche immer wieder nachgefüllt von einem großen Haufen vor dem Haus.
Tucker Caliban zerstört sein Farmland, indem er darauf Salz ausstreut wie eine tödliche Saat. Anschließend erschießt er Pferd und Kuh und steckt sein Haus in Brand. Tucker ist eine Personifizierung von 200 Jahren Unterdrückung. Sein Ahnherr ist eine quasi mythologische Figur, ein afrikanischer Häuptling von riesiger Kraft und Gestalt, der einst als Sklave importiert wurde, sich jedoch nie in diese Rolle schickte. Tucker dagegen ist eine zierliche Figur mit dicken Brillengläsern, die bildhaft verkörpert, wie die nach Amerika verschleppten Afrikaner unter dem Joch von Ausbeutung und Rechtlosigkeit immer kleiner geworden sind. Doch mit seinem Akt der Revolte erhebt sich Tucker nun und bricht zusammen mit der gesamten schwarzen Bevölkerung aus dem überkommenen Lauf der Südstaatengeschichte aus, um woanders neu zu beginnen. Das ist ein starkes, emblematisches Bild. Darüber hinaus hat Kelly noch einen anderen effektvollen Kunstgriff eingesetzt. Er erzählt nämlich von diesem unerhörten Exodus aus der Perspektive der Weißen, die sich die längste Zeit nicht erklären können, was die Schwarzen, die da tagelang zu Busstationen und Bahnhöfen strömen, wohl antreiben mag. Manche wissen nichts Besseres, als vom Blut des Afrikaners zu orakeln, das wohl irgendwie in Wallung geraten sein mag. Andere erklären breitbeinig, dass man die Abwanderer ohnehin nie wollte und jetzt auch nicht mehr brauche. Vielschichtiger werden die Sichtweisen, wenn im Reigen der wechselnden Figurenperspektiven die Mitglieder der Familie Wilson zu Wort kommen. Die Wilsons gehören zur Dynastie einer alten Pflanzerfamilie. Ihre Vorfahren waren Generäle, Politiker, Sklavenhalter.
Nach dem Wiedereintritt des Staates in die Union im Jahr 1870 wurde Wilson Gouverneur. Wenig später bestimmte er den Ort und entwarf die Anlage der neuen Hauptstadt, die heute seinen Namen trägt.
Inzwischen ist man im Haus der Wilsons überaus human, verständnisvoll und freundlich gegenüber den Schwarzen, die wie Tucker auf dem Land der einstigen Plantage tätig sind. Bis zum großen Exodus lebte man fast in einem Onkel-Tom-Idyll, in einer milden, modernisierten Symbiose von Herren und Knechten. Besonders durch die Darstellung des Familienvaters David Wilson und seiner Biografie liefert Kelly eine fesselnde Analyse der Möglichkeiten und Grenzen im damaligen Verhältnis zwischen wohlmeinenden Weißen und Schwarzen, die ihre Rechte einforderten. Beim Studium in Harvard in den 1930er Jahren schloss David Wilson eine enge Freundschaft mit dem hochbegabten schwarzen Studenten Bennett Bradshaw. Gemeinsam setzten sie sich für die Aufhebung der Rassentrennung ein. Aber die Gesellschaft war noch nicht so weit und ihre Wege trennten sich. Der Weiße wurde ein trauriger Liberaler, der hier und da Gutes tat. Der Schwarze wurde zum Prediger. Beide verlieren sie an politischer Bedeutung, als die Schwarzen, für die sie eingetreten sind, selbst das Heft in die Hand nehmen und aus der Nachgeschichte der Sklaverei ausbrechen, um sich eine neue Zukunft als gleichberechtigte Bürger zu erkämpfen. Nachdem Tucker Caliban seine Farm zerstört und den durch Unterdrückung kontaminierten Boden der ehemaligen Plantage verlassen hat, notiert David Wilson in seinem Tagebuch:
Er hat sich selbst befreit. Das war ihm sehr wichtig. Aber irgendwie hat er auch mich befreit.
Kelly hat den historischen Umschlagpunkt dieser Selbstermächtigung mit dialektischem Gespür und in überzeugenden erzählerischen Bildern festgehalten. Als sein Roman 1962 erschien, war er zugleich eine treffende Situationsanalyse und dennoch bereits ein zeitloses Kunstwerk. Darum hat William Melvin Kellys Ein anderer Takt seinen Platz unter den Klassikern der afroamerikanischen Literatur unbedingt verdient.
Eberhard Falke über den Roman Ein anderer Takt von William Melvin Kelly, der bei Hoffmann und Campe erschienen und für uns das SWR 2 Buch der Woche ist. Web, body, crib, got it, job, on it. Did I ever ask you to take me to go shopping in Paris or go sailing overseas and just drape me in Gucci, no. All I ever asked was you to pick up the phone when you alone. All I ever asked was you to show me some love, kisses and hugs. No, I never had an issue, go to the club with your boys, baby. I never wanted you to stay too long, just wanted you to show me up. So won't you say my name If you claim you want me, it ain't no thing You acting kinda shady, you ain't been calling me baby Boy, you can go stop playing games I know you say you hit my line, I'm on your mind And that you want this bad, so I'm cool with that I'm just trying to match your words with your actions I need more than satisfaction Did you really feel that action? Really wanna give you all But flex in front of your friends How that works Swear that you're doing the most But we took a picture, can't post it How that works What you told Die 1954 geborene US-Schriftstellerin Louise Erdrich wuchs in einem sogenannten Indianerreservat in North Dakota auf. Und so ist es durchaus naheliegend, dass sich ihre Bücher mit der Geschichte und der aktuellen Situation der amerikanischen Ureinwohner beschäftigen. Erdrich hat in ihren Romanen mit dem fiktiven Reservat Little No Horse und dessen Stammpersonal einen eigenen und mittlerweile legendären Erzählkosmos geschaffen. In Erdrichs 2001 veröffentlichtem Roman Die Wunder von Little No Horse thematisiert die Autorin die umstrittene Missionsarbeit der katholischen Kirche in den Reservaten. Das Buch ist 18 Jahre nach Erscheinen in den USA nun von Gesine Schröder ins Deutsche übersetzt worden und für uns hat es Claudia Fuchs gelesen.
Der Protagonist des Romans, der Priester Father Damien Modesty, ist ein zuverlässiger Chronist des Reservatslebens. Seit seinem Amtsantritt 1912 schreibt er regelmäßig Berichte mit Hilfsersuchen an den jeweiligen Papst, die jedoch nie beantwortet werden. Dass das Leben hart ist in den kleinen Präriestädtchen Anfang des vergangenen Jahrhunderts, weiß Father Damien schon, bevor er im Winter in North Dakota ankommt. Die Situation der Indianer kennt er bis dahin nicht. Auf der Fahrt ins Reservat klärt ihn der Fahrer der Pferdekutsche auf.
Lasst uns Vollblut Ojibwe in Ruhe. Lasst uns unsere Nanabosho, unsere Schwitzhütten und bebenden Zelte, unsere Medizinmündel und unsere Heiler. Wir tun niemandem weh. Unsere Welt wurde ohnehin schon von den Weißen in Stücke geschlagen. Was liegt euch Schwarzkitteln daran, ob wir zu eurem Gott beten? Agnes betrachtete ihn genau, prägte ihn sich ein und spürte deutlich, dass er zu sehr in sich ruhte, um sich jemals bekehren zu lassen.
Dass Father Damien hier nun plötzlich zu Agnes wird, ist auf einen Kunstgriff der Autorin zurückzuführen. Father Damien ist in Wahrheit die junge Agnes de Witt, die nach einer kurzen Zeit als Nonne und Lebensgefährtin eines Farmers in die Soutane des verstorbenen Priesters Damien Modesty geschlüpft ist und dessen Missionsauftrag im Reservat übernimmt. Der Roman wird deshalb im Wechsel aus weiblicher und männlicher Perspektive erzählt. Father Damiens Betrug, den er durch die Vorgabe einer falschen Identität an der Gemeinde begeht, wird allerdings schon zu Beginn des Romans offengelegt und ist damit kein Spannungselement. Überhaupt ist die Handlung, die zwischen Gegenwart und Rückblenden wechselt und keiner Chronologie folgt, nicht die Stärke des Romans, weil es nicht um eine durchgängig erzählte Geschichte geht, sondern um einzelne, miteinander verwobene Familiengeschichten, erzählt aus der Perspektive verschiedener Familienmitglieder. Mit deren Alltag und Nöten wird Father Damien immer vertrauter. Eine besonders enge Beziehung verbindet ihn mit dem alten Nanapush.
Er betete, die verfeindeten Clans möchten sich versöhnen und ihren Hass überwinden. Er bat etwas unsicher um die Rettung von Nanapushs Seele und dann um Einsicht, falls es ein Fehler wäre, Nanapush zu bekehren. Agnes Bemühungen um die Ojibwe-Sprache, ihre Auseinandersetzung damit, begannen ihre Gebete zu verändern. Denn ihr gefiel das Ojibwe-Wort für das Beten, Anamaai, in dem eine große Aufwärtsbewegung zum Ausdruck kam.
Father Damiens wachsendes Verständnis und sein Respekt für Kultur, Sprache und Religion der Ojibwe-Indianer in den schwierigen Jahrzehnten, in denen sie ihr Land verlieren und ihre Traditionen aufgeben, sind das Hauptthema des Romans. Die Rahmenhandlung, der Forschungsauftrag eines jüngeren Priesters, der 1996 im Reservat die Voraussetzungen für die Heiligsprechung einer angeblich wundertätigen indianischen Nonne überprüfen soll, gerät über den genauen Beschreibungen von Landschaft und Alltag der verunsicherten Native Americans fast aus dem Blick. Den Sinn von möglichst vielen Taufen und Bekehrungen stellt der alte Priester immer mehr in Frage. Wie traumatisierend für die Kinder der Zwangstransport in ein katholisches Internat weit weg vom heimischen Reservat war, hat sich tief in die Erinnerung der jungen Lulu eingegraben.
Vor jedem Wagen stand ein Mann mit einem Holzbrett, auf dem ein Blatt Papier lag. Immer wenn er den Namen aufgeschrieben hatte, stieg das Kind, als hätte er mit den Schriftzeichen seinen Geist in Besitz genommen, sofort in den Wagen und verschwand wie im Bauch eines Fisches. Ich sah die Kinder traurig, verschwommen und ununterscheidbar aus den Fenstern schauen, als schauten sie vom Grund eines Gewässers hoch. Nein. Ich heischte nach der Aufmerksamkeit meiner Mutter. Mir wurde schlecht vor Angst. Ich zog an ihrer Hand, doch die Hand blieb kalt und steif wie die Pfote eines toten Tiers in der Falle. Warum hatte sie mich all diese Zärtlichkeit, diese Liebe gelehrt, um mich dann in eine Fallgrube zu stoßen? Das war die Schule nämlich für mich.
So berührend und intensiv diese Szene hier in poetischer, bildkräftiger Sprache beschrieben wird, so deutlich wird auch die Gefahr der Überfrachtung mit Vergleichen. Hier wird beispielsweise ein Bild des Indianermädchens Lulu geschaffen, das nur in naturnahen Bildern denkt und empfindet. Der Antagonismus zwischen der guten Naturverbundenheit der Indianer einerseits und der bösen weißen Zivilisation andererseits gerät auf den 500 Romanseiten zur subtilen Daueranklage. Dass sich die Themen in ihren inzwischen fast 20 Romanen und Kurzgeschichtenbänden wiederholen, machen manche US-Kritiker Erdrich zum Vorwurf. Aber die Gesundheitsversorgung in den amerikanischen Reservaten ist bis heute desolat. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Indianers liegt 20 Jahre unter der eines weißen Amerikaners. Erdrich verpackt verstörende Fakten in einen Roman, der dennoch mit unerwartet komischen, versöhnlichen Szenen aufwartet. Wichtig ist, dass das Wissen um die leidvolle Geschichte der Ureinwohner nicht verloren geht. Und darum wünscht man diesem Roman möglichst viele Leser.
Claudia Fuchs war das über den Roman Die Wunder von Little No Horse von Louis Erdrich, der im Aufbau Verlag erschienen ist.
If them bitches fly, you better be blood. If it ain't me and your mom, it shouldn't be showing you no love. Please forgive me, I know that I'm stingy. Cause baby, I'm gang about you. Ain't playing no games about you. I'll go to hell and jail about your boy.
Die 1978 im US-Staat New York geborene Schriftstellerin Lauren Groff hat bislang 3 Romane und eine Kurzgeschichtensammlung veröffentlicht. Und alle Bücher erhielten euphorische Besprechungen in den großen amerikanischen Zeitungen. Ihr erster Roman, Die Monster von Templeton, wurde von Stephen King gelobt. Ihr dritter Roman, Licht und Zorn, erschien 2015, war für den National Book Award nominiert und wurde in zahlreichen Jahresbestlisten in den USA aufgenommen. Barack Obama nannte Licht und Zorn im Erscheinungsjahr sein persönliches Lieblingsbuch. Für den Hansa Berlin Verlag hat Stephanie Jacobs den aktuellen Band mit Erzählungen unter dem Titel Florida ins Deutsche übertragen. Und ich freue mich, mit der Übersetzerin über die so eindrucksvolle Prosa der Autorin zu sprechen. Guten Tag, Frau Jacobs.
Hallo, guten Tag, Herr Otte.
Florida, ich sagte es gerade eben schon, heißt der Erzählungsband und in Florida spielen jene 11 Geschichten von Lauren Groff, die meistens um die 20 Seiten lang sind. Auf begrenztem Raum werden darin düstere und aberwitzige Paarbeziehungen mit und ohne Kinder erzählt, werden Lebenswege geschildert, in denen immer wieder Tiere vorkommen, vorzugsweise Reptilien. Frau Jacobs, haben Sie sich in zoologischer Fachliteratur einlesen müssen, um diese Texte zu übersetzen?
In zoologischer Fachliteratur jetzt nicht gerade, aber es ist natürlich wichtig, dass man gut recherchiert, dass man vor allem erstmal eine bildliche Vorstellung davon hat, wie sieht das Tier aus, um das es hier geht und in der Folge dann, wie nennt man es korrekt auf Deutsch. Da bin ich den heutigen Möglichkeiten des Internets wahnsinnig dankbar und stelle mir immer vor, wie meine Kollegen vor ein paar Jahrzehnten dafür lange Bücher in der Bibliothek wälzen mussten.
Ich bin da, weil Sie gerade die Tiernamen ansprechen, auch über ein Tier gestolpert, das wahrscheinlich auch auf dem Buchcover zu sehen ist, den Florida Panther. Gibt's den wirklich?
Ja. Den Florida Panther gibt es wirklich, der hat aber die Besonderheit, dass er eigentlich ein Puma ist.
Und der sieht dann wie aus?
Schon in etwa so wie auf dem Cover, so eine mittelgroße Raubkatze. Ich glaube, er ist relativ dunkel. Das Problem war aber, da es eigentlich ein Puma ist und die Autorin später nochmal einfach auf diesen Panther Bezug nimmt, ohne Florida Panther komplett zu sagen, war ich natürlich in der Versuchung tatsächlich dann auch von einem Panther zu schreiben, dachte, wenn das jemand nachguckt, dann ist es vielleicht nicht ganz korrekt und habe dann lieber nochmal Florida Panther geschrieben, weil das ein Eigenname für diese spezielle Puma-Art ist.
Was man nicht alles so lernt, wenn man übersetzt. Das haben Sie aber vorher nicht gewusst, nehme ich mal an.
Nein, das wusste ich vorher nicht. Aber wenn ein Tier vorkommt oder eine Pflanze oder irgendetwas, was ich nicht kenne, recherchiere ich das natürlich. Denn es soll ja sowohl literarisch schön als auch sachlich korrekt sein.
Man fragt sich bei den Geschichten immer wieder, ob man sich nun eher vor den Schlangen, Alligatoren, Florida Panther oder vor den Menschen in diesen Geschichten fürchten sollte. Ist Ihnen das auch so ergangen? Erleben Sie diesen, sagen wir mal, Lektüreschauer überhaupt noch, wenn Sie einen Text ins Deutsche übertragen?
Mir ist das auf jeden Fall so gegangen, vor allem beim ersten Lesen, was ich ja wahnsinnig spannend und toll finde an meinem Beruf. Ich lese ein Buch, bevor die ganze Rezensionswelle anrollt. Das heißt, ich kann das Buch erstmal nur für sich auf mich wirken lassen. Und das finde ich unheimlich wichtig, diesen Moment, weil ich bei diesem ersten Wirken lassen direkt versuche zu erspüren, was ist hier das Wichtige im Text, was tritt hervor, was muss unbedingt ins Deutsche übertragen werden. Und deshalb, natürlich hatte ich diesen Lektüreschauer, ganz besonders zum Beispiel bei der Geschichte von den beiden kleinen Mädchen Wolf werden. Zwei kleine Mädchen werden allein auf einer Insel zurückgelassen und allein schon die Insel bietet genügend Schauerliches mit ihrer völlig ungezähmten Natur. Aber das eigentlich Schauerliche in der Geschichte sind die Erwachsenen, die die Mädchen dort zurückgelassen haben. Und die
nur an einer kleinen Stelle überhaupt charakterisiert werden. Das ist ja das Verrückte. Man fragt sich, warum sind diese Kinder in dieser Wildnis und wer zum Teufel hat die Kinder dort ausgesetzt? Und dann kommt die Sprache auf die Eltern und man fragt sich, was sind das für Eltern?
Ja, genau. Und man hat nur ganz wenig Zeit, diese Eltern zu charakterisieren. Also Lauren Groff charakterisiert sie in ganz kleinen, aufblitzenden Sätzen. Die Mädchen erinnern sich an sie, was die gesagt haben, was die getan haben. Und in dieser ganz kurzen Zeit schafft sie es, die sehr prägnant zu charakterisieren. Und das ist wahnsinnig toll, wie sie das macht.
Jetzt haben Sie schon ein wenig diese stimmungsintensive Prosa von Lauren Groff beschrieben. Sprechen wir doch mal über die sprachlichen Mittel, mit denen sie arbeitet.
Es ist auf jeden Fall immer eine sehr kraftvolle Sprache, die sie hat, in der wenig Schlacke in der Sprache ist. Also sie kommt immer ziemlich genau auf den Punkt. Und sie hat einen lakonischen Ton, in dem sie ihren Figuren nicht viel durchgehen lässt. Also sie beobachtet die aus einer gewissen Distanz, kann auch ziemlich gnadenlos zu ihnen sein. Und es ist unbedingt wichtig, dass man diesen besonderen Ton, diesen mitunter sehr trockenen Ton, in dem sie auch schlimme Sachen beschreibt, auch im Deutschen reproduziert.
Und jeder Halbsatz ist wichtig. Man müsste sogar sagen, jedes Wort ist wichtig, denn manchmal drehen sich die Verhältnisse in einem einzelnen Satz. Vielleicht lesen Sie uns mal einen Abschnitt vor, damit wir einen Eindruck davon bekommen, wie Lauren Groff mit wenigen Sätzen genau diese Atmosphäre herstellt, von der Sie gerade eben gesprochen haben. Und zwar den Anfang der Erzählung in den imaginären Winkeln der runden Welt, die mir sehr gut gefallen haben. Und da ist im Grunde genommen alles aufgehoben, was diese Autorin auszeichnet. Bitte sehr.
Das mache ich sehr gern. Jude wurde in einem Crackerhaus geboren, direkt am Rand eines Sumpfs, der förmlich brodelte, so viele namenlose Reptilien lebten darin. Damals war Floridas Mitte nur dünn besiedelt. Klimaanlagen hatten nur die Reichen, der Rest behalf sich mit hohen Decken, Schlafveranden und Dachventilatoren. Judes Vater war Herpetologe und arbeitete an der Universität, und wenn die Schlangen nicht von selbst in das warme Haus gekrochen wären, hätte sein Vater es ohnehin damit vollgestopft. Auf den Fensterbänken standen Klapperschlangen in Formaldehyd. Die Bretterverschläge, in denen seine Mutter einmal Hühner zu halten versucht hatte, waren von zuckenden Reptilienknäueln bevölkert. Jude lernte schon in jungen Jahren, ruhig Blut zu bewahren, wenn er etwas berührte, das Giftzähne hatte. Er hatte gerade erst laufen gelernt, als seine Mutter in die Küche kam und eine Korallenotter um sein Handgelenk herum ihren rotgelben Schwanz jagen sah. Sein Vater schaute von der anderen Seite des Zimmers aus zu und lachte. Seine Mutter kam aus dem Norden, eine Presbyterianerin. Sie war immer erschöpft. Täglich kämpfte sie allein gegen den Moder und den höllischen Schlangengestank im Haus an. Sein Vater hätte nie zugelassen, dass eine Schwarze einen Fuß in sein Haus setzte, und eine weiße Frau konnten sie sich nicht leisten. Judes Mutter fürchtete sich vor allem, was Schuppen hatte, und versuchte, solches Getier mit Kirchenliedern fernzuhalten. Als sie mit Judes Schwester schwanger war und eines Abends im August ein kühles Bad nehmen wollte, übersah sie ohne Brille den knapp einen Meter langen Albino-Alligator, den ihr Mann in der Badewanne einquartiert hatte. Am nächsten Morgen war sie weg. Eine Woche später kam sie zurück. Und nachdem Judes Schwester tot geboren wurde, ein Baby wie ein makelloses Blütenblatt, hörte seine Mutter nie mehr auf, leise vor sich hin zu singen.
Die Übersetzerin Stephanie Jacobs liest aus der Erzählung In den imaginären Winkeln der runden Welt, die in dem Band Florida von Lauren Groff enthalten ist. Wenn Sie nun diese Zeilen lesen, haben Sie das Gefühl, das ist ein Stück weit auch Ihre Literatur?
Auf jeden Fall ist sie das, denn wer einmal versucht hat, auch nur ein, zwei Sätze zu übersetzen, hat gemerkt, man muss ständig Entscheidungen treffen. Man kann es nicht einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt, Wort für Wort so übersetzen und es in Anführungszeichen quasi nur in die andere Sprache bringen. Es ist also unweigerlich ein großes Stück auch von mir darin enthalten, weil ich natürlich diesen Text gelesen und in mich aufgenommen habe, hoffentlich viel von dem erfasst, was drin steckt, aber mit Sicherheit nie alles, so oft ich das lese. Und weil nur ich mit meinen ganz eigenen sprachlichen Mitteln den wieder ins Deutsche bringen kann. Insofern, ja, es ist auch meine Literatur.
Wie nah am Text arbeiten Sie, beziehungsweise wie weit müssen Sie sich zuweilen vom Original entfernen?
Es gab ja mal diesen Spruch, soll eine Übersetzung schön sein oder treu? Insofern ist es ein bisschen wie mit Frauen. Es ist ein bisschen abgelutscht vielleicht, aber...
Beides, nein.
Ich muss sagen, ich muss manchmal relativ weit weggehen, um treu sein zu können. Denn wenn ich zu nah dranbleibe, funktioniert es häufig im Deutschen nicht. Dann habe ich zwar wörtlich das geschrieben, was da stand, aber es kommt nicht genau das rüber. Es erzeugt nicht genau den Effekt beim deutschen Leser, den der Originaltext meiner Meinung nach erzeugt. Insofern, ich versuche, so treu wie möglich zu sein. Dazu ist es aber nötig, dass ich mir gewisse Freiheiten nehmen darf.
Können Sie mal ein Beispiel für diese Freiheiten nennen?
Es gibt da eine Passage, wo es darum geht, dass ein Mann und eine Frau sich auf dem Nachhauseweg darüber unterhalten, dass ein befreundetes Paar sich da rausgestellt hat, der Mann betrügt die Frau. Und es gibt ja im Englischen den Ausdruck to cuckold. Und da steckt ja irgendwie auch schon der Cock, also der Hahn mit drin. Und die Frau sagt, dass sie den Ausdruck nicht mag, einfach weil dieser Ausdruck die Frau zu sehr aus dem Spiel lässt. Es bezieht sich nur auf diesen Mann, der mit dem anderen Mann sozusagen einen Hahnenkampf austrägt. Es war mir sehr wichtig, dieses Bild zu erhalten, weil ich auch die Aussage sehr stark finde und weil sie in ihrer Kritik an der Männerbezogenheit von Literatur und von Sprache auch häufig auch sehr typisch Lauren Groff ist, war es mir wichtig, das zu retten. Und um das zu machen, musste ich im Deutschen aber zum Beispiel die Freiheit haben, eine Kleinigkeit einzufügen. Wir haben ja den schönen Ausdruck, jemandem die Hörner aufsetzen. Es ist, glaube ich, wenigen bekannt, also mir war es vorher nicht bekannt, das ist, wenn ein Hahn kastriert wurde sozusagen, setzte man ihm zur Kennzeichnung die Sporen auf den Kopf, wo sie festwuchsen. Und daher kommt der Ausdruck jemanden hörnen, jemandem die Hörner aufsetzen. Das erschließt sich aber im Deutschen nicht sofort, weil das Bild relativ weit weg ist. Um dieses Bild zu reproduzieren, musste ich einfach ein bisschen dieses Hahnbild noch mit einfügen. Das liest sich dann konkret so, auf dem Nachhauseweg am Neujahrsmorgen sagte ich, dass ich den Ausdruck jemandem die Hörner aufsetzen nicht mag, weil er die Frau weitgehend aus dem Spiel lässt und stattdessen den in seiner Männlichkeit beschädigten Ehemann in den Fokus rückt, den verschnittenen Hahn, dem der Liebhaber unterlegen ist. Also hier muss ich das wieder einfügen zum Beispiel.
Sozusagen erklärend.
Genau, sozusagen erklären.
Das hört sich nach einer Arbeit an, die sehr detailversessen ist. Profan gefragt, wie lange brauchen Sie denn für einen Erzählungsband, der wie in diesem Fall rund 320 Seiten lang ist?
In dem Fall bei einem Erzählungsband braucht man immer noch mal ein bisschen länger als bei einem Roman, einfach weil es literarisch dichter ist. Ich habe in diesem Fall an den 280 Normseiten, die es waren, circa 4 Monate gearbeitet. Das ist relativ lang, aber eben es ist einfach ein so dichter Text, dass er sehr viel Sorgfalt verlangt und diese Sorgfalt kann ich nicht mal eben aus dem Handgelenk schütteln.
Wenn Sie an einem Text arbeiten oder davor, lernen Sie dann die Autorinnen und Autoren auch mal kennen? Haben Sie zum Beispiel Lauren Groff mal getroffen?
Ja, die habe ich auf einer Lesung getroffen, als sie mit ihrem Roman Licht und Zorn unterwegs war, den ich ja auch schon übersetzt habe. Und das war eine ganz großartige Erfahrung.
Warum?
Ich lerne sie vorher nicht kennen, aber hinterher ist es deshalb so großartig, weil man hat sich monatelang mit einem Menschen beschäftigt, man hat die Gedanken dieses Menschen ja in sich aufgenommen und mit der eigenen Sprache wiedergegeben und hat daher das Gefühl, man kennt denjenigen schon sehr gut in gewisser Weise. Und Lauren Groff ist eine sehr energiesprühende, sehr präsente Persönlichkeit, die ich sehr beeindruckend fand. Ich freue mich sehr auf weitere Bücher von ihr, einfach weil es großartige, kraftvolle Literatur ist, die es nicht so häufig gibt aus meiner Sicht.
Die Übersetzerin Stephanie Jacobs war das. Über den Erzählband Florida von Lauren Groff, den sie für den Hansa Berlin Verlag aus dem amerikanischen Englisch ins Deutsche übertragen hat. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gern. Ich danke Ihnen auch.
No, fuck that, my baby, you are my greatest of all time. You better tell them I was falling like I do not play about mine. You know this energy's so right. Don't put up no fight. You know I never tell no lie. I want you for life. I've been looking foolish. Don't. Sometimes you just don't. You get me all fired up. I've been waiting so long for a love like this. I've been waiting so long for a love like this. I've been waiting so long for a love like this. Waiting so long for love. Your loving can be too much for me, too much.
We got love.
Rund 50 Bücher davon, fast ein Dutzend Romane, hat der 1964 geborene Autor Jonathan Lethem bereits veröffentlicht und dabei hat er erst mit 30 zu schreiben begonnen. Viele Fans hat er hierzulande mit den Romanen Motherless Brooklyn und Festung der Einsamkeit gewonnen. Sein jüngstes Werk mit dem Titel Der wilde Detektiv stieß auch deshalb auf großes Interesse, weil Lethem in einer Detektivgeschichte erzählt, wie das intellektuelle Amerika auf die Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der USA reagiert. Jetzt legt sein deutscher Verlag nach, und zwar mit der deutschen Ausgabe des vor 4 Jahren erschienenen Erzählbandes Alan, der Glückspilz. In dem Buch mit 9 Kurzgeschichten hat die klassische New York Story ebenso Platz wie das Sprachexperiment und die abgedrehte Parabel. Und lohnt sich die Lektüre auch dieses Lethem-Bandes? Julia Schröder ist vor allem mit der Übersetzung von Johann Christoph Maas nicht immer einverstanden.
Die Liebe zur Literatur ist gar nicht ungefährlich. Ein New Yorker Pärchen von Interpunktionsfetischisten, in Sätze von besonders schöner Ausgefallenheit verknallt bis zum Orgasmus, setzt sich irgendwann in den Vorortzug, um sein Idol, einen ehemals sehr erfolgreichen, aber seit Ewigkeiten pinschenhaft abgetauchten Schriftsteller, in einem Kaff am Hudson aufzuspüren. Der König der Sätze jedoch, die abgehalfterte Titelfigur dieser Story von Jonathan Lethem, ist wenig begeistert vom Überraschungsbesuch und konfrontiert die beiden jungen Menschen rachelüstern mit den nackten Tatsachen seines Gewerbes. Wozu gehört, dass sie sich in einem ranzigen Hotelzimmer vor ihm ihrer Kleidung entledigen müssen.
Sofort begann er damit, sie zu zerreißen. In einer Art erschöpftem Zerstörungswahn zerfetzte er unsere T-Shirts von Ärmel zu Ärmel, zerkleinerte Clias BH und Slip und schlitzte mit seinen Nikotinzähnen ihren Rock auf. Ich hatte das Bedürfnis, ihm irgendwie helfen zu wollen, stand aber in meiner Nacktheit da wie in Aspik und tat nichts. Die Hände, die die alles überragenden Sätze der zeitgenössischen amerikanischen Literatur geschmiedet hatten, zerlegten nun die Syntax meiner Unterwäsche.
Immerhin, der Erzähler und seine Freundin scheiden von diesem Schlachtfeld nicht unbelohnt, auch wenn der Alte von ihren eigenen literarischen Versuchen keinerlei Notiz nimmt. Die beiden tragen eine tiefe Einsicht über das Verhältnis zwischen einem Autor und seinen Charakteren nach Hause, vorausgesetzt, sie schaffen es irgendwie, ihre gänsehautüberzogenen Blößen zu bedecken.
Clea und ich verstanden ganz plötzlich und zu guter Letzt, was es hieß, König zu sein, was man letztlich in Kauf nehmen musste.
Jonathan Lethem hat seinen Lesern zuletzt den Roman »Der wilde Detektiv« serviert. Eine Art Neo-Hardboiled-Noir-Road-Movie in Zeiten von Trump. Und das Attribut »wild« ließe sich auch unschwer mit seinen kürzeren Geschichten verbinden. Sein Einfallsreichtum, sein Spaß an abgedrehten Versuchsanordnungen und die Neigung, den Leser mit rätselhaften Settings herauszufordern, verbindet den 1964 in Brooklyn geborenen Autor mit seinem 3 Jahre älteren Kollegen David Foster Wallace, dem er nach dessen Suizid 2008 auf dem Lehrstuhl für kreatives Schreiben am kalifornischen Pomona College folgte. Lethems literarische Fantasie ist, wie bei einem Kind der Babyboomer-Generation kaum verwunderlich, von Popkultur und Postmoderne geprägt. Diese Sammlung verstreut veröffentlichter Erzählungen legt davon Zeugnis ab. Die Schattenseite etwa versetzt Figuren aus unterschiedlichen Graphic Novels nach einem Flugzeugabsturz auf eine unwirtliche Insel, wo sie sich von gerösteten oder auch rohen Sprechblasen ernähren. Eine andere Geschichte behandelt das Eindringen eines trollenden Kommentators auf einem Blog in Bildern eines blutigen Märchens vom Überfall auf eine Art einsame Festung, was natürlich im Zusammenhang mit der exhibitionistischen Online-Welt sehr lustig ist und das auch noch rückwärts. Deutlich ernster ist der Hintergrund der mit beiläufiger Leichtigkeit erzählten Parabel »Verfahren unter freiem Himmel«, dessen Held beobachtet, wie zwei Männer in Overalls ein Loch vor seinem gentrifizierten Stammcafé ausheben, um einen dritten dort einzusperren. Schließlich findet der Beobachter sich selbst als Beteiligter an dieser Strafaktion wieder. Dass Jonathan Lethem tatsächlich mehr als nur spielen will, erweist sich in den beiden Stücken, die diese Sammlung einrahmen. Die Titelgeschichte »Alan der Glückspilz«, zuerst 2007 im New Yorker abgedruckt, ist eine klassische New York-Geschichte with a twist, die an Lethems Roman »Chronic City« von 2009 erinnert. Das Schlussstück des Bandes heißt »Veganer in der Schwebe«. Ein depressiver, latent panischer Familienvater auf Entzug, der eigentlich aufhören will, Tiere zu essen, aber halt nicht dazu kommt, findet sich mit Ehefrau und kleinen Töchtern in der psychedelischen Natursimulation eines kalifornischen SeaWorld-Parks wieder und erlebt mitten in den Dressurakten Epiphanien von ungezähmter Freiheit.
Und dann, nach der abgeschmackt triumphierenden Ouvertüre aus Musik, Videobildern und Hopserei in androgynem Spandex, als die Orcas schließlich in die Arena kamen und begannen, ihre Runden zu drehen, wurde SeaWorld durch die absolute und umwerfende Präsenz der Tiere vollständig überschrieben. Die Killerwale mit ihren Emmett-Kelly-Augen waren die glorreichen Todesclowns Gottes. Ihre üppigen, muskulösen Körper waren das Unverfrorenste, was er je gesehen hatte. Sie wirkten wie von Albert Speer modifizierte Panda-Bären.
An Stellen wie diesen wirkt die Übersetzung von Johann Christoph Maas durchaus überzeugend. An vielen anderen leider nicht. Ausgerechnet die Titelgeschichte »Alan der Glückspilz« beispielsweise wird regelrecht verhunzt durch die Unbeholfenheit der gewählten Äquivalente. Kehrtwende-Anekdoten für U-Turn-Anecdotes anzubieten, hätte auch Google Translate geschafft. Aus Perioden von mündlich eleganter Lässigkeit drechselt der Übersetzer klobig Überambitioniertes. Offenkundig hat der Stückname »Krupp's Last Tape« ihm nichts gesagt, so dass er ihn einfach wörtlich überträgt, statt mit »Das letzte Band«, worunter Becketts Ein-Mann-Drama im deutschen Sprachraum seit 60 Jahren allgemein bekannt ist. Dass sich der Filmtitel »Die Hochzeitscrasher« ohne CH in »Crasher«, die Schauspielerin Diane Wiest hingegen mit I in »Wiest« schreibt, ist im Verlag auch keinem aufgefallen. Ebenso wenig, dass in »König der Sätze« im Satz »I heard the laughter of the sidemen from behind their instruments« die Vokabel »sidemen« am ehesten mit »Gastmusiker« zu übersetzen wäre, aber sicherlich nicht mit »Kirchenratsmitglieder«. In »Verfahren unter freiem Himmel« bekommt der Übersetzer gleich zu Beginn den Bezug zwischen dem Protagonisten und einer Nebenfigur nicht hin, weil er »himself« mit »him«, also »sich« mit »ihn« verwechselt, was sich ziemlich irritierend auf die weitere Lektüre auswirkt. Alan der Glückspilz, Lucky Alan, diese ein bisschen zufällige Sammlung ganz lesenswerter Erzählungen aus etwa 10 Jahren, in dieser Form im Original 2015 erschienen, ist ohne dies kein unbedingtes Muss, eher ein nettes Extra für überzeugte Lethem-Leser. Und natürlich hofft der Klett-Cotta-Ableger Tropen, damit kaum ein Jahr nach der deutschen Erstveröffentlichung des Romans »Der wilde Detektiv« an dessen Erfolg anzuknüpfen. Aber wenn die unterdessen in Berlin residierende Tropentruppe es so achtlos angeht, wird das nichts.
Julia Schröder über den Erzählband »Alan der Glückspilz«, der im Tropenverlag erschienen ist. Honestly, I'm trying to stay focused. You must think I got to be joking when I say I don't think I can wait. I just need it now. Let it swing my way. I just need some dick. I just need some love. Tired of fucking with these lying niggas, baby. I just need a thug. Won't you be my plug, ayy? You could be the one, ayy. Can start with a handshake, baby. I'ma need more than a hug. Girls can never say they want it.
Girls can't never say yeah. Girls can't never say they need it. Girls can't never say nah. Girls can't never say they want it. Girls can't never say how. Girls can't never say they need it. Girls can't never say nah. Oh nah, baby. Give it to me like you need it, baby. Want you to hear me screaming every breathing. I don't need a reason, baby. I want it till you can't buy. I can get it to you right, babe. Oh, I wanna be a healing. I can be real good. Please don't get in your feelings. Hey, I need some love.
Stuart Onan, Jahrgang 61, hatte schon einige Jahre als Flugzeugingenieur gearbeitet, als er Literaturwissenschaft zu studieren begann. Mittlerweile gehört er zu den renommiertesten US-Autoren seiner Generation. Stuart Onan beherrscht viele Formen des Schreibens, vom literarischen Thriller angefangen bis zur Familiengeschichte. Immer wieder erzählt er von eher durchschnittlichen Figuren aus der amerikanischen Mittel- und Unterschicht. Faszinierend an dieser Prosa ist das liebevolle Verhältnis des Autors zu seinen traurigen Helden. In seinem neuen Roman Henry persönlich greift Stuart Onan eine Familiengeschichte wieder auf, die ihn bereits zweimal beschäftigt hat. Johannes Kaiser hat mit dem Schriftsteller über das Buch und über eine konservative Weltsicht gesprochen, die es in Zeiten des republikanischen Radaus in den USA kaum mehr zu geben scheint.
Wir kennen sie inzwischen. Die Mitglieder der weißen Mittelschichtsfamilie Maxwell aus Pittsburgh. Zweimal haben wir bereits ihr Leben und ihre Konflikte verfolgt. Stuart Onan hat sie uns bereits vor 17 Jahren im Abschied von Chautauqua zum ersten Mal vorgestellt, als das Ferien aus der Familie verkauft werden sollte. 2011 ist er zu der Familie zurückgekehrt. Diesmal stand die 80-jährige Witwe im Mittelpunkt, Emily allein. Da war ihr Ehemann Henry längst gestorben. Nun hat sich Stuart Onan seine angenommen und ein Jahr aus seinem Rentnerleben aufgegriffen. Der Roman spielt 1998.
When the first two books, Henry was already gone. He's a bit of a ghost.
In den ersten beiden Büchern war Henry bereits tot. Er ist also so etwas wie ein Geist. Alle haben eine bestimmte Meinung über ihn und die unterscheiden sich stark voneinander. Ich wollte gerne herausfinden, wer er wirklich war. Ich hatte tatsächlich keine Ahnung. Ich hatte einige Anhaltspunkte aus den ersten beiden Büchern. Wie ist er zu Emilys Ehemann geworden und zum Vater von Kenny und Margaret und zum Großvater der Enkel?
Es ist immer wieder verblüffend, wie Schriftsteller über die Figuren, die sie erfunden haben, sprechen, als hätte es sie wirklich gegeben. Sie scheinen sich im Schöpfungsprozess zu verselbstständigen, zu realen Menschen zu werden. Bei Henry jedenfalls erfahren wir bereits in den ersten Zeilen, was ihn ein Leben lang zeichnete.
Seine Mutter gab ihm den Namen Henry, nach ihrem älteren Bruder, einem Geistlichen, der im Ersten Weltkrieg gefallen war, als könnte er dessen Platz einnehmen.
Damit ist die Richtung vorgegeben.
Der Weg für Henry ist ganz eindeutig und die Messstange ist sehr hochgelegt. Er muss ein guter Mensch werden, ein Soldat, ein gläubiger Mann und als Familienmensch ein guter Liebhaber, ein guter Ehemann, ein guter Vater und ein guter Großvater und letztlich ein guter Bürger. Das ist Henry tatsächlich. Er versucht, ein guter Mensch zu sein.
Das heißt allerdings nicht, dass er ohne Fehl und Tadel ist, auch wenn er genau danach strebt.
Er versucht immer sein Bestes zu geben und was noch wichtiger ist, er möchte immer tadellos sein, ohne Schuld. Er möchte immer den Erwartungen an ihn entsprechen und wenn er nicht schafft, das zu tun, was man von ihm erwartet, fühlt er sich schlecht. Er muss mit diesen Enttäuschungen leben. Aber von sich selbst enttäuscht zu sein, ist zweitrangig gegenüber dem Gefühl, die Leute, die er liebt, enttäuscht zu haben.
Mit dem 75-jährigen Henry hat Stuart Onan eine Figur geschaffen, die die typische weiße amerikanische Kriegsgeneration in der Provinz verkörpert. Er ist aus dem Zweiten Weltkrieg ohne große Blessuren zurückgekehrt, auch wenn ihn manchmal schauerliche Kriegserlebnisse heimsuchen. Er hat als Ingenieur und Projektleiter gearbeitet, bezieht eine gute Pension, hat keine Finanzsorgen. Bisweilen träumt er von einer Jugendliebe und fragt sich, wie sein Leben anders verlaufen wäre, wären sie zusammengeblieben. Seit 50 Jahren lebt er nun mit Emily zusammen. Ein Ehepaar, das die Macken des anderen gut kennt und toleriert. Henry jedenfalls weiß genau, wann er seiner Frau ihren Willen lassen muss. Im Haushalt will sie ihn nicht sehen. Mit einem »Du machst mich wahnsinnig« schickt sie ihn regelmäßig in seinen Hobbykeller. Dort beschäftigt er sich damit, Dinge zu reparieren. Ab und zu gibt es kleinere Katastrophen wie verstopfte Abflüsse. Doch Dramatisches passiert nie. Henry führt ein ruhiges, friedliches Leben und doch ist er nicht zufrieden mit sich, denn er weiß, dass er gegenüber seiner Tochter versagt hat.
Margaret ist das schwierige Kind in der Familie. Sie versucht, sich vom Alkoholismus zu befreien, hat Drogen- und Geldprobleme. Sie stiftet Unruhe und Chaos in der Familie, die mit Chaos nicht umgehen kann. Sie halten sich von ihr fern. Henry begreift, dass es jetzt zu spät für Veränderung ist. Selbst in seinen guten Vorsätzen fürs neue Jahr denkt er, ich muss gegenüber Margaret ein besserer Mensch werden. Er weiß, er hat damit Probleme.
Die Eltern-Tochter-Beziehung belastet Henry. Wo hat er versagt? Und was denken seine Kinder und deren Ehepartner über ihn?
Es war sinnlos und wahrscheinlich auch schlecht für sein Herz, sich solche Sorgen zu machen. Dennoch konnte er nicht damit aufhören und trieb sich den ganzen Morgen in der Garage herum, wo er Selbstgespräche führte.
Es ist die stille, leise Erosion einer Familie, in der sich alle nur noch zu Thanksgiving und im Ferienhaus am See treffen, ansonsten jedoch nichts miteinander zu tun haben. Wir folgen Henry das Jahr 1998 durch alle Jahreszeiten, denn O'Nan hat seinen Roman chronologisch aufgebaut. Wir sehen ihm sozusagen über die Schulter, wenn er mit Freunden Golf spielt, seinen Hund ausführt, Auto fährt, eine Trauerfeier besucht, mit seiner Frau den Hochzeitstag feiert, Dinge repariert und dabei Baseballspiele im Radio verfolgt. Denn Henry ist mit dem Radio aufgewachsen. Fernsehen interessiert ihn wenig. Das ist nicht seine Welt. Henrys Ansichten sind eindeutig konservativ. Er ist ein moderater Republikaner, der sich aus allem raushält.
Er sieht die Welt schwarz-weiß. Er hat Schwierigkeiten zu erkennen, wo er falsch liegt, denn er hat sein ganzes Leben versucht, seinen Werten treu zu bleiben und hat sie nie in Frage gestellt. Für ihn und seine Generation stand Politik nie zur Debatte. Da gab es nur diese gerade Linie konservativer Politik. Sie waren an Rebellion nicht interessiert. Politik kommt mit ins Spiel, wenn er sich Margarets politische Einstellung anschaut. Die denkt liberal und das hält er für komplett falsch. Für ihn ist alle Protestpolitik ein Echo aus Hollywood. Seine Sicht von Gut und Schlecht steht felsenfest und er sagt sehr frühzeitig, dass Gott, Familie und Land die wahren Dinge sind, die geschützt werden müssen.
Es ist erstaunlich, wie es Stuart O'Nan schafft, uns in Henrys Leben hineinzuziehen, ihn trotz seiner Fehler sympathisch zu finden und ihm gerne durch das Jahr und seine Erinnerungen zu folgen. Es ist ein Abgesang auf eine Generation, die verschwunden ist und die Schwierigkeiten hatte, sich in einer Welt zurechtzufinden, die von ihren konservativen Ehrbegriffen nichts mehr wissen wollte. Man taucht staunend in eine untergegangene Epoche ein. Stuart O'Nan versteht es, sie uns nahe zu bringen. Eine bemerkenswerte Leistung.
Johannes Kaiser über den Roman Henry persönlich, den Thomas Gunkel für den Rowohlt Verlag ins Deutsche übersetzt hat. Außerdem haben wir heute vorgestellt Werke von William Melvin Kelly, Louise Erdrich, Lauren Groff und Jonathan Lethem. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe von SWR2 Lesenswert Magazin. Alle Beiträge, aber auch die ganze Sendung können Sie nachhören und nachlesen, und zwar auf unserer Homepage swr2.de und der SWR2 App. Die Musik kam heute von Summer Walker und ihrem Album Over It. Für die Technik war John Krohl zuständig. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Guess I finally got a feeling when I'm off of you. Yeah, I'm off of you. I need to say, oh yeah. I can't believe it. You've been mistreating me. I wouldn't leave it. Ain't you relax? Yeah, I ain't gonna die no more, I ain't gotta cry no more. 'Cause I'm off of you.
I'm over.